Ja, Lieben, lasst uns beten, bevor wir Gottes Wort hören, dass der Herr es segnen möchte. Unser Herr und Gott, wir sind an diesem Morgen hier, um nicht Menschenwort zu hören, sondern dein Wort. Und so beten wir, Herr, um viel Gnade, dein Wort in Freimütigkeit zu lesen, auszulegen, anzuwenden, zu verkündigen, sodass du selbst zu uns sprichst. Mach uns bereit, Herr, mit offenen Ohren und Herzen, das aufzunehmen und anzunehmen, was du uns heute sagen möchtest. Lass uns darin im Glauben ermutigt und bestärkt werden, zur Buße geleitet, wo es notwendig ist, zu dir hingezogen. Und wir bitten dich, Herr, dass du diese Zeit der Verkündigung segnen möchtest und uns dazu Gnade schenkst. Amen. Wir leben heute, liebe Geschwister, in einer Zeit großer Veränderungen. Wir können in verschiedene Lebensbereiche hineinblicken. Wir hatten diese Woche beispielsweise den 70. Geburtstag der NATO. Wer sich nicht für Politik interessiert, ist jetzt nicht der wichtigste Teil der Predigt. Aber nach 70 Jahren erklärt immerhin ein Staatspräsident, dieses Bündnis sei hirntot. Die Welt hat sich so und so, so völlig verändert. Man weiß gar nicht, ob man sich noch ganz aufeinander verlassen kann. Auf einmal werden Mächte wie China groß, mit denen man früher nicht so gerechnet hat und Ähnliches. Wir sehen Veränderungen in unserer Gesellschaft. Ich erinnere mich an eine Frau, die ich noch kannte, die in den 60er Jahren in ein ehebrecherisches Verhältnis zu einem anderen Mann getreten ist und deshalb strafversetzt wurde, weil es nicht ging. Heute interessiert das keinen mehr. In jener Zeit war es auch strafbar, homosexuell zu sein. Das ist heute schick. Die Zeiten verändern sich. Die Gesetze werden verändert. Es scheint nichts wirklich auf Dauer Bestand zu haben. Und als einst Jesus in diese Welt kam, der Messias, da brach auch eine völlig neue Zeit an. Wir haben da gerade auch bei den Verkündigungen zum Hebräerbrief schon öfter drüber nachgedacht. Es bricht eine neue Zeit an, der neue Bund kommt, der alte wird beendet, er ist erfüllt, erst tritt der neue Bund in Kraft. Und da mögen sich vielleicht manche Anhänger Jesu auch gefragt haben, ob jetzt eben eine ganz neue Weltordnung aufgerichtet wird und alles, was vorher war, das so alt war, jetzt überkommen ist und beiseite gelegt werden kann. All das, was wir so Altes Testament nennen. Man das einfach beruhigt zur Seite legen kann, weil es ist ja beendet. Und hier tut Jesus etwas völlig anderes. Wir werden gleich einen Abschnitt lesen im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel, wo Jesus seine Hörer auf den Felsen weist, der im Strom der Geschichte unveränderlich fest stehen bleibt, nämlich Gottes Wort. Und auch Gottes Wort im Alten Testament, im Alten Bund. Und er macht unmissverständlich deutlich, dass dieses Wort Gottes des Alten Testamentes unerschütterlich feststeht. Egal, wie sich die Welt verändert, wie sich die Gesellschaft verändert, wie sich die Menschen verändern, auch der Wechsel zum neuen Bund ändert daran nichts. Gottes Wort bleibt. Gottes Wort bleibt. Dieser Fels bietet auch uns eine sichere Grundlage, auf der wir in dieser Zeit, wo uns eine Woge von einer anderen Woge wieder zu überrollen scheint, fest und sicher stehen können. Da mag sich viel um uns herum verändern. Aber Gottes Wort bleibt. Und diese Botschaft prägt Jesus seinen Jüngern tief ein. Und das wollen wir jetzt hören im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel, diesen Abschnitt aus der Bergpredigt ab Vers 17 bis Vers 20. Matthäus-Evangelium Kapitel 5, die Verse 17 bis 20. Dort sagt er: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Gottes Wort bleibt. Ein erstes, Gottes Wort bleibt in Christus. Die Jünger Jesu wussten genau, dass mit Jesus eine neue Zeit angebrochen ist, eine völlig neue Zeit. Und sie sahen, dass mit Jesus ein ganz anderer Prediger auftritt, der eben auch so völlig anders war als diese spießigen Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihnen ständig etwas versuchten beizubringen aus dem, was wir heute Altes Testament nennen. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die dieses Alte Testament studierten und versuchten es genauestens zu befolgen. Jesus war anders. Und mit diesem althergebrachten Establishment hatte Jesus nicht viel am Hut. Im Gegenteil, er stößt ständig mit ihnen aneinander, er reibt sich an ihnen und kommt mit ihnen in Konflikte. Und das hatten sie sehr gut beobachtet. Wir haben das hier in Vers 20 schon so angedeutet. Ihr sagt Jesus, wenn ihr nicht besser seid als die Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und wir gehen sicher nicht so weit, wenn wir davon ausgehen, dass diese Jünger Jesu, die ihm nachgefolgt sind, auch einen Messias erwartet hatten, der der Friedefürst sein sollte. Der Frieden stiftet. Der Liebe lebt. Und ich stelle mir das manchmal so vor, dass es damals unter den Jüngern Jesu vielleicht auch so eine Reihe solcher Leute gab, die wir vor knapp einem halben Jahrhundert als Hippies kennengelernt haben oder 68er. So im Sinne von, ach, lass uns mal alle lieb haben, Peace and Love, ja, alles so ein bisschen schön miteinander leben und ohne groß irgendwie nach Werten zu fragen. Aber mit dieser Vorstellung oder mit diesen beiden Vorstellungen räumt Jesus radikal auf. Er sagt im 10. Kapitel im Matthäus-Evangelium in Vers 34, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Okay, also nicht Peace. Und hier in unserem Text in Vers 17, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Okay, also auch nicht diese Form von inhaltsloser Liebe. Jesus ist nicht gekommen als ein Hippie-Jesus mit Peace und Love und lass uns mal alles gechillt genießen, ohne irgendwie nach Werten zu fragen. Ist auch nicht dieses schmalzige Kindlein im lockigen Haar, das irgendwo in der Krippe liegt und es ist einfach alles nur Jingle Bells. Nein. Und Jesus hier in Matthäus 5, Vers 17, da beschränken wir uns jetzt zunächst drauf auf diesen Vers, wenn er hier spricht, dass er das Gesetz und die Propheten nicht auflösen wird. Dann meint er damit die Schriften des Alten Testaments. Die Bibel der Juden, die sie damals hatten. Er, der Messias, räumt hier mit einer von Menschen erdachten Messias-Erwartung sofort von vornherein auf, die sich vielleicht gedacht haben, naja, vielleicht wenn der Messias kommt, dann können wir dieses Buch in die Ecke stellen, dann brauchen wir das nicht mehr. Dann können wir dieses Alte Testament einfach wegpacken, weil der Messias bringt etwas Neues und damit ist das Alte vorbei. Er ersetzt das nicht einfach durch ein inhaltsloses, leeres Liebesgebot. Jetzt versteht mich hier nicht falsch. Jesus verkündigt das Doppelgebot der Liebe, aber eben nicht inhaltsleer. Hört nochmal, wie er das sagt in Matthäus 22, wer das nachschlagen will, ab Vers 36. Dort wird er gefragt, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Genauso wie wir es hier haben. Auch hier sagt er an dem Gesetz und den Propheten, an diesen zwei Geboten hängt das Gesetz und die Propheten, dieses doppelte Liebesgebot. Er hebt dieses Alte Testament nicht auf, sondern es wird gerade dadurch mit Inhalt gefüllt. Dieses Doppelgebot der Liebe ist inhaltlich definiert. Es ist nicht inhaltsleer, wie das, was eben landläufig oft unter dieser Form, lass uns mal alle lieb haben, verstanden wird. Dieser von Menschen erdachte Hippie-Jesus, der einfach jeden gerne mag, egal wie er ist und was er tut. Jesus ist nicht gekommen, um das Alte Testament zu beseitigen oder einfach durch etwas anderes, Neues zu ersetzen. Auch wenn mit ihm eine neue Zeit anbricht, so bleibt dieser Fels in der Brandung stehen. Gottes Wort bleibt. Gottes Wort bleibt. Gottes Wort bleibt in Christus. Er hebt es nicht einfach auf. Er beseitigt es nicht. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Er fügt diesem eben noch einen weiteren und sehr zentralen Aspekt hinzu. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen, sagt der Herr. Er ist gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Theologen, Bibelausleger machen sich viele Gedanken darüber, was meint Jesus jetzt eigentlich damit, wenn er so etwas sagt, dass er das Gesetz erfüllt. Was hat er genau gemeint? Sie sind sich nicht einig. Und deshalb ist es wahrscheinlich gerade an solchen Stellen der Schrift auch wichtig, dass wir sie nicht allzu eng fassen. Aber die Schrift gibt uns genug Hinweise darauf, wie Jesus selbst das Alte Testament verstanden hat. Er versteht sich selbst in seiner Person als die Erfüllung des alttestamentlichen Gesetzes. Und er sagt einmal, von mir, es steht in der Buchrolle geschrieben, in Hebräer 10, Vers 7, Zitat aus Psalm 40. Und diesen wichtigen Grundsatz finden wir auch an anderen Stellen. Johannes 5, Vers 39 sagt er, ihr forscht in den Schriften im Alten Testament. Denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Das Alte Testament spricht von Jesus. Und ihr kennt sicher alle gut auch die Begebenheit aus Lukas 24, wo Jesus den beiden Emmaus-Jüngern begegnet und ihnen erklärt, was Gottes Wort im Alten Testament bedeutet. Dort heißt es, von Mose und allen Propheten anfangend erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen. Jesus Christus kommt, um Gottes Wort, um das Alte Testament zu erfüllen. Und das ganze Alte Testament von 1. Mose 1, Vers 1 bis Malachi 3, Vers 24, es geht in Jesus Christus in Erfüllung. Es ist in ihm erfüllt. Seines Prophetien, wie auf Jesus weisen, wir hatten gerade vorhin in Apostelgeschichte 8 davon gelesen, wie der Kämmerer da in Jesaja 53 liest, diese berühmte Prophetie auf Jesus, ja, diese Prophetien, die auf ihn weisen, seines verschiedene Gesetze, sie sind in Jesus erfüllt. Und damit nicht genug. Alles, was immer im Alten Testament steht, geschrieben steht, weist hin auf den einen Jesus Christus. Und es ist in ihm, in seiner Person erfüllt. Und das ist sehr gut und hilfreich, wenn wir diese zentralen Schriftstellen wie Jesaja 53 oder Psalm 22 oder 3. Mose 16 genau betrachten und danach fragen, ja, wie sind diese von Gottes Wort offenbarten Texte in Christus erfüllt. Und das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ja? Gerade 3. Mose Kapitel 16 haben wir ja im Hebräerbrief sehr deutlich, wie das in Christus erfüllt wird. Aber ich glaube, wir greifen zu kurz, wenn wir uns allein auf diese Texte beschränken und sagen, nur die sind das, die von Jesus sprechen. Denn Jesus sagt, er ist die Erfüllung des ganzen Alten Testaments. Er ist die Erfüllung des Gesetzes und der Propheten. Es gibt keinen Vers, der letztlich nicht von Jesus spricht im Alten Testament. Keiner, der in irgendeiner Weise auf ihn hinweist. Jesus Christus erfüllt das Alte Testament. Ja, er ist die Erfüllung des Alten Testaments in Person. Und so sagt er hier zu seinen Hörern, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, das Alte Testament außer Kraft zu setzen, dass ihr es wegstellen könnt. Ganz im Gegenteil. Ich bin es doch. Ich bin es, wovon dieses ganze Alte Testament redet. Ich bin gekommen, ich bin die Erfüllung dessen, was dort geschrieben steht. Ich, Jesus Christus, in meiner Person. Ich erfülle genau das alles, was da steht. Gottes Wort bleibt in Christus. Er hebt es nicht einfach auf, vielmehr ist er selbst die Erfüllung dieses Wortes Gottes in Person. Lasst uns das eine Ermutigung sein und ein Ansporn, Gottes Wort gerade auch im Alten Testament noch eifriger zu lesen und zu studieren und danach zu suchen, wo wir dort Christus finden, wo wir einen Hinweis finden auf ihn, unseren Herrn. Jesus hat dieses Wort Gottes nicht einfach beseitigt und so sollten es wir auch nicht tun und sollten uns nicht einfach mit dem letzten Viertel der Bibel begnügen und sagen, das Neue Testament ist genug. Gottes Wort im Alten Testament steht unerschütterlich fest. Christus hat es nicht einfach aufgehoben. Es ist Gottes Wort für dich und mich. Wir finden dort auf jeder Seite unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Wenn auch oft nur schattenhaft, aber es zeugt von ihm. Und ich hoffe, dass wir durch unseren Herrn dazu ermutigt werden und angespornt, das Alte Testament noch mehr zu lieben. Aber kommen wir zu dem nächsten. Ein zweites. Gottes Wort bleibt zu allen Zeiten. Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus untermauert hier seine Aussage mit diesen einleitenden Worten, denn wahrlich, ich sage euch, andere übersetzen hier ganz wörtlich, Amen, Amen, das sage ich euch. Und dieses Amen ist eine Bekräftigung, die man ursprünglich am Ende eines Gebets gesprochen hat, wie wir es heute noch tun, oder nach einem Schwur, nachdem man etwas gesagt hat, hinten dran setzt. Jesus stellt es hier voran. Er sagt, Amen, was jetzt kommt, das ist wirklich so. Ganz sicher, wahrhaftig, so ist es, ich sage es euch. Wie mit einem Textmarker markiert, jetzt genau aufpassen, das, was jetzt kommt, ist nochmal ganz besonders wichtig. Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota und ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Solange diese Welt besteht und die Vollendung noch nicht gekommen ist, wird Gottes Wort wie ein Fels unveränderlich, unverrückbar, sicher, fest stehen. Und später im Matthäus-Evangelium lesen wir sogar noch davon, dass Jesus diese Gewissheit nicht nur dem Alten Testament beimisst, sondern seinen eigenen Worten und im Grunde dann auch dem ganzen Neuen Testament. In Kapitel 24, Vers 35, da sagt er, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Meine Worte aber sollen nicht vergehen. Gesetze und die Propheten und die Worte Jesu, das Alte Testament und das Neue Testament sind beständig. Und sie werden nicht vergehen. Es ist jetzt müßig zu spekulieren, ob dann am Weltende sozusagen das Gesetz beseitigt wird und aufgehoben, weil es hier heißt, bis Himmel und Erde vergehen. Oder ob Jesus hier einfach nur eine sprachliche Wendung verwendet, die bedeutet einfach so viel wie niemals. Also letztendlich ist es für uns im Moment auch eigentlich egal, weil Himmel und Erde bestehen noch. Aber in dieser Zeit, in der wir jetzt eben leben, hat es Gültigkeit. Und Gottes Wort bleibt zu allen Zeiten. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament ist sicher und unverrückbar fest in den Fluten dieser ständig sich wandelnden Zeiten. Jesus macht hier nicht die geringsten Abstriche. Er sagt nicht, ja, so im Kern, das Wesentliche bleibt. Die Ränder, egal. Nein, Jesus sagt alles. Aber so richtig, wirklich alles. Er sagt, hier wird nichts aufgehoben, gar nichts, kein Jota. Das ist der kleinste Buchstabe, egal ob im hebräischen oder griechischen Alphabet, ist nur so ein kleiner Haken. Bleibt bestehen. Und er geht noch weiter, er sagt sogar jeder Strichlein. Auch da sind die Gelehrten nicht ganz einig, was genau damit gemeint sein könnte, aber dieser Strichlein könnte vielleicht auch nur ein Zierhäkchen gewesen sein an Buchstaben, die an sich nicht notwendig sind. Wenn wir das so in unsere Schrift übertragen, dann wisst ihr alle, wie ein O aussieht. Und wir kennen ein Schreibschrift-O, das hat oben noch so einen kleinen Haken. Das wäre so ein Strichlein. Lass den Haken weg, jeder sieht immer noch, es ist ein O. Mach den Haken dran, dann ist es ein gutes Schreibschrift-O. Ja? Und Jesus sagt hier, selbst das wird nicht vergehen. Selbst das, was du eigentlich, um es zu verstehen, gar nicht brauchst. Ja, dieses kleine Strichlein. Selbst das bleibt bestehen. Das ist ein bisschen eine Übertreibung, aber letztendlich wird er damit sagen, nichts, aber auch gar nichts wird aufgehoben. Alles bleibt bestehen, vollkommen, wie es dasteht, bis zum Kleinsten. Die Zeiten ändern sich. Gottes Gesetz bleibt. Nicht das kleinste Detail wird je vergehen, solange diese Welt besteht. Und dann schauen wir nochmal genau hin. Er sagt hier, von dem Gesetz wird nichts vergehen. Er spricht hier von dem Gesetz. Und damit ist zunächst das Gesetz Gottes gemeint, wie wir es in den fünf Büchern Mose finden. Jesus unterscheidet hier auch nicht zwischen Moral und Zeremonial und Judizialgesetz. Das ganze Gesetz bleibt bestehen und gültig für uns Christen hier und heute. Paulus bestätigt das auch im Römerbrief in Kapitel 3, Vers 21. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie? Das ganze Gesetz, auch wie es im Alten Testament steht, soll für uns Christen heute noch gültig sein? Jesus sagt ja. Das ganze Gesetz, bis ins kleinste Detail, da wird nichts aufgehoben. Alles gilt heute noch. Um das richtig zu verstehen, werde ich das mal an einem Beispiel erklären. In 3. Mose 16 lesen wir von diesem großen Versöhnungstag. Wir hatten im Hebräerbrief da schon oft jetzt auch davon quasi so gehört, das ist der Hintergrund dafür. Von diesem großen Versöhnungstag, an dem der hohe Priester das Volk und sich selbst mit Gott im Besonderen versöhnt und bestimmte Opfer darbringt und ins Allerheiligste eintritt und so Reinigung für die Sünden erwirkt. Und dieses Gesetz soll heute noch gelten. Ja, auch wir sind heute noch Sünder im Volk Gottes. Auch wir brauchen einen Hohepriester, der für uns eintritt und Sünden für unsere Ersühnung für unsere Sünden erwirkt. Wir brauchen das. Gerade im 9. 10. Kapitel im Hebräerbrief lesen wir das auch sehr eindrücklich, dass eben Jesus Christus unser Hohepriester ist. Der ein für mal dieses Sündopfer für uns am Kreuz dargebracht hat. Die Bestimmung gilt noch, sie hat aber eine ganz andere Form, weil Jesus dieses Gesetz erfüllt hat. Und so haben wir heute selbst als Kinder Gottes direkten Zugang ins Allerheiligste, vor den Gnadenstuhl Gottes. Und auch das hat Jesus durch seinen Tod für uns erwirkt und für jeden sichtbar gezeigt, als der Vorhang im Tempel zerriss. Gilt also dieses Gesetz in 3. Mose 16 heute noch? Ja, es gilt immer noch. Aber die Form hat sich geändert. Und in dieser Hinsicht hat Jesus das Gebot erfüllt. Es ist geschehen, wie es in unserem Vers heißt. Das Gesetz hat seine Bedeutung nicht verloren. Es ist ganz im Gegenteil, aber es ist in Christus erfüllt. Es ist in ihm geschehen, als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Damit ist aber das Gesetz noch gültig und hat eine neue Form bekommen im neuen Bund. Aber es ist nicht unbedeutend. Und es hat weiter Bestand. Und wenn dem nicht so wäre, dann könnten wir das Alte Testament getrost beiseite legen. Aber wir haben ja gesehen, in Vers 17, Jesus ist die Erfüllung des alten Gesetzes. Und dies setzt seine Gültigkeit eben nicht außer Kraft. Es gilt immer noch. Und es weist uns auf Christus, der es erfüllt hat. Ich möchte es gern noch an einem Bild verdeutlichen. dass es uns vielleicht ein bisschen helfen kann, das besser zu verstehen. Wenn jemand vorhat, ein Haus zu bauen, dann gibt es so Lego-Baumeister wie meine kleinen Jungs, die fangen einfach an. Und so sieht es dann hinterher auch aus. Ist schön. Ist auch bunt. Aber wenn jemand wirklich vorhat, ein Haus zu bauen, dann geht er erstmal hin und zeichnet einen Plan. Oder geht zum Architekten und lässt einen zeichnen. Und überlegt sich genau, wo was wie hin soll und wie das funktionieren soll. Und er zeichnet einen Plan. Und wenn er zufrieden ist, dann gibt es eine Baufirma und er lässt es bauen und das Haus steht dann eines Tages. Und wenn die Bauleute ordentlich gearbeitet haben und alles so aufgebaut ist, wie es im Plan steht, dann ist das Haus da. Und die meisten Leute, die das tun, die schmeißen den Plan hinterher nicht weg. Weil die wissen genau, wenn ich mal was wissen muss, wo jetzt irgendeine Leitung ist oder wie die Statik oder irgendwas ist, dann gucke ich nochmal in den Plan. Der Plan ist nicht das Haus. Das Haus ist das Entscheidende am Ende. Aber der Plan ist immer noch gültig. Er beschreibt sehr genau, wie das Haus gebaut ist. Und ähnlich können wir es uns vorstellen. So wurde im Alten Testament uns praktisch ein Plan an die Hand gegeben, der Christus beschreibt. Seine Erlösung, die heute geschehen ist. Aber um das zu verstehen, was heute geschehen ist, hilft es oft auch in den Plan reinzugucken, damit wir begreifen, was es eigentlich ist, was geschehen ist. Das ist heute die Wirklichkeit, mit der wir leben. Und so hat Christus das Alte Testament erfüllt und ausgeführt. Und durch das Alte Testament können wir überhaupt das Werk Christi erst begreifen und verstehen. Wir sehen das im Hebräerbrief sehr deutlich, wo der Schreiber das uns immer wieder nahe bringt. Aber auch an anderen Schriften des Neuen Testaments. Wie könnten wir das verstehen, wenn wir nicht das Alte Testament hätten, das uns den Plan gibt von dem, was geschehen ist? Gottes Wort bleibt zu allen Zeiten unumstößlich, unverändert, ohne Abstriche, wahr und gültig. Das Alte Testament findet in Christus seine Erfüllung und die Worte Christi im Neuen Testament werden ebenfalls nicht vergehen. Liebe Geschwister, das ist ein unglaublich großer Trost für uns in einer Zeit wie die, in der wir leben, in der sich so viel so rasch verändert, in der sich die Welt verändert, in der sich die Politik verändert, in der sich Gesetze verändern und Vorstellungen über Moral und andere Dinge verändern. Wir dürfen wissen, Gottes Wort besteht. Es steht fest. Es ist gültig, bis in die kleinste Kleinigkeit hinein. Und es wird sich nichts ändern. Es ist wahr, es ist treu, es ist zuverlässig und hierauf kann mein Glaube sicher ruhen. Ich brauche keinen Zweifel daran zu haben, dass Gottes Wort einen Fehler enthält. Es ist fehlerlos, es ist irrtumslos, es ist wahr, bis ins kleinste Detail hinein. Und das ändert sich nicht im Lauf der Zeit und wenn sich die Vorstellungen der Menschen ändern oder moderne wissenschaftliche Erkenntnisse irgendetwas hervorbringen, diese Tatsache, diese bestehende Wort Gottes ändert sich nie. Und diese Wahrheit, die unser Herr hier bekräftigt, sollte unser Vertrauen auf die Zuverlässigkeit von Gottes Wort stärken. Hierauf können wir sicher bauen, hierauf können wir vertrauen. Und dieses Wort ist bis ins kleinste Detail hinein wahr und gültig. Und das ist ein enormer Trost in dem Strom der Geschichte, in dem sich die Wertvorstellungen, die Gesetze eines Landes so rasch verändern. Gottes Wort bleibt zu allen Zeiten. Und es gibt uns zwei Mahnungen mit auf dem Weg. Ein dritter Punkt. Gottes Wort bleibt. Die erste Warnung, verkürzt es nicht. Verkürzt es nicht. Das ist die erste Ermahnung, die unser Herr aus dieser Tatsache ableitet, dass Gottes Wort unveränderlich bestehen bleibt. Vers 19. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Die Rabbiner hatten das Gesetz eingeteilt in große und kleine und sortiert, welche der Reihe nach wichtiger sind und weniger wichtig. Irgendwie tut Jesus das hier auch, sagt eines der geringsten Gebote. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht letztendlich den Kopf darüber zerbrechen, welches Gebot jetzt wichtiger ist und welches weniger wichtig ist. Wenn wir im Jakobusbrief lesen, in Kapitel 2, Vers 10, wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Es gibt kein unwichtiges Gebot, auch wenn sie vielleicht unterschiedlich gewichtig sind, wenn es große und kleine gibt. ist doch keines unbedeutend. Kein Gebot darf einfach aus der Bibel gestrichen oder missachtet werden. Alle Gebote Gottes sind wichtig. Und dabei erfüllen die Gebote die Funktion, dass sie uns Gottes Willen erklären. Insbesondere die 10 Gebote zeigen uns den Maßstab Gottes für ein geheiligtes Leben. Dementsprechend sollen wir handeln und auch andere belehren. Das heißt, wer hier das tut und lehrt, wird groß heißen im Reich Gottes. Und das ist der Auftrag, den Jesus tatsächlich am Ende des Matthäus-Evangeliums noch einmal hervorhebt. In dem Missionsbefehl in Kapitel 28, am Ende des Matthäus-Evangeliums, sagt Jesus, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Was ich euch geboten habe, meine Gebote, lehrt sie das zu bewahren. Das Gesetz Gottes ist unsere Richtschnur, anhand derer wir begreifen können, wie ein geheiligtes Leben aussieht. Gerade die 10 Gebote definieren Gottes Maßstab für gute Werke, für ein geheiligtes Leben. Und Johannes findet hier auch sehr klare Worte im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Wir können das Gesetz nicht einfach beiseite lassen, denn es definiert die Sünde. Lloyd Jones bemerkt hier sehr treffend, und ich zitiere ihn hier, unser Problem an diesem Punkt besteht sehr oft darin, dass wir eine falsche Sicht von der Heiligkeit haben. Nichts ist so gefährlich, wie wenn man Heiligkeit und Heiligung als eine Erfahrung versteht, die man empfängt. Nein, Heiligkeit bedeutet, gerecht zu sein, und das wiederum heißt, das Gesetz zu halten. Und so können wir auch verstehen, was unser Herr hier meint, wenn er sagt, wer nur eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Es geht unserem Herrn nicht um die rettende Gnade. Er sagt hier nicht, du musst jetzt das Gesetz erfüllen, damit du mit Gott ins Reine kommst und gerettet wirst. Darum geht es nicht. Es geht ihm um ein geheiligtes Leben von uns Christen, von seinen Kindern, von seinen Nachfolgern, von seinen Jüngern. Er sagt, wenn ihr die Gebote missachtet oder andere auch das noch lehrt, dann werdet ihr keinen Lohn dafür empfangen, im Gegenteil. Aber wer mich liebt, der wird dieses Gebot befolgen und es tun und groß heißen im Reich Gottes. Gottes Wort bleibt, verkürzt es nicht. Nimm nichts weg von Gottes Wort, um es für gering zu achten. Einfach zu sagen, ach ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig, ich lasse es weg. Nein, es gefällt Gott nicht. Gottes Wille hat sich nicht geändert. Verkürzt Gottes Wort nicht. Aber auch das Gegenteil ist verkehrt, das ist der 4. Punkt und die 2. Mahnung unseres Herrn. Gottes Wort bleibt, fügt nichts hinzu. Die Pharisäer zum Beispiel hätten es nie gewagt, mit der Schere an Gottes Wort dran zu gehen und ein bisschen was abzuschneiden und zu sagen, brauchen wir nicht mehr. Die waren super exakt, auch in späterer Zeit noch. Es gibt auch kein Buch der Antike, das so exakt abgeschrieben wurde, wie auch das Alte Testament. Da wurden Wörter gezählt, Buchstaben gezählt und wenn da irgendwas nicht gestimmt hat, wurde es sofort vernichtet, weil es hätte ja falsch sein können. Nein, man war hier sehr korrekt. Man hat nichts abgeschnitten. Aber ihr Problem war dann ganz andersherum. Sie hatten sich gedacht, wir wollen doch unbedingt einhalten, was Gott geboten hat und damit wir das auch richtig einhalten, müssen wir uns noch ein paar Regeln dazu überlegen, damit wir auf keinen Fall das Gesetz übertreten. Wenn hier die Grenze ist, und hier ist die Sünde, und hier ist es richtig, ja, dann setzen wir die Grenze einfach noch ein Stück nach hinten, dass wir gar nicht so dicht an die Grenze drankommen. Wir wollen uns noch mehr schützen davor, zu sündigen, und bauen noch ein paar Regeln außenrum. Und davor warnt uns der Herr hier in Vers 20. Ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das war für die ersten Zuhörer wahrscheinlich ein richtiger Hammer. Weil wenn die sich damals umgeguckt haben, wer hat sich denn in ihrer Zeit, zur Zeit Jesu, darum bemüht, das Gesetz zu halten? Ständig Gottes Wort studiert und ein rechtschaffenes, frommes Leben geführt, zumindest nach außen hin sichtbar, dann waren das die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Die haben ja nichts anderes gemacht gefühlt. Also die haben irgendwie, das waren doch die, die ständig Gottes Wort studiert haben. Wenn es jemand ernst genommen hat, dann die. Und jetzt sagt Jesus, das reicht nicht. Wenn ihr die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrefft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wie konnte man diese frommen Herren noch überbieten? Unser Herr macht immer wieder deutlich, dass die Traditionen, die die Pharisäer zum Wort Gottes hinzugefügt haben, Gott gar nicht interessieren. Nur ein Beispiel. Als die Pharisäer einmal sehen und die Schriftgelehrten einmal sehen, dass Jesu Jünger sich nicht entsprechend den Regeln, die sie sich selbst überlegt hatten, ihre Hände gewaschen haben, da fühlen sie sich genötigt, Jesus zu fragen in Markus Kapitel 7, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Und auf diese Frage hinweist Jesus sie scharf zurecht, dass sie durch ihre Überlieferungen Gottes Wort, das sie eigentlich schützen wollten, letztlich außer Kraft setzen. Dort sagt er, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Denn Mose hat gesagt, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt, wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist deine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lasst ihr ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt. Und ähnlich dergleichen tut ihr viel. Das ist nur ein Beispiel, denn Jesus sagt ja auch, ähnlich dergleichen tut ihr viel und hat ein Beispiel herausgegriffen, wo eben die Pharisäer und Schriftgelehrten so ihre Regeln und Traditionen aufgebaut haben und dann die Überlieferung der Ältesten heißt es dann oft, die eben dazukommt zu dem, was man so erwartet oder weil es in Gottes Wort steht. Und durch diese eigenen Traditionen und Überlieferungen hatten sie zwar das Wort Gottes schützen wollen, aber praktisch haben sie dem was hinzugefügt und das Eigentliche, was Gottes Wort beinhaltet, außer Kraft gesetzt. Und sie hatten sich dann eben durch diese verschiedenen Überlegungen letztendlich Gottes Wort und Gebote so zurechtgeschnitzt, dass man sie mit eigener Willenskraft auch einhalten kann. Und das geht dann am Kern dessen vorbei, was Gott mit seinem heiligen Gesetz eigentlich bezweckt hat. Und das ist dann auch, was der Rest hier im 5. Kapitel im Matthäus-Evangelium noch beschreibt, wo Jesus genau auf diese Pharisäer eingeht. Ihr habt versucht, euch die Gebote so zurechtzumachen, dass ihr sie einhalten könnt. Aber nee, pass mal auf, Gott wollte viel mehr von dir. Töten ist nicht nur einfach, wenn du einen umbringst, es ist schon, wenn du ihn fluchst. Ehebruch beginnt nicht erst, wenn du mit einer anderen Frau ins Bett gehst, sondern wenn du sie anguckst und in deinem Herzen und Gedanken die Ehe brichst. Und so weiter. Diese ganzen Beschreibungen, die Jesus hier hat, wo er ihnen zeigt, hier, was ihr aus dem Gesetz gemacht habt, so hat Gott das nicht gemeint. Wie sollen wir nun aber die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten noch weit übertreffen? Jesus hat es mit diesem Zitat aus Jesaja 29, Vers 13 bei Markus 7 eben auch gesagt. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Und so legen die Pharisäer unglaublich viel Wert darauf, dass sie äußerlich dem Buchstaben nach dem Gesetz Gottes treu sind und ihre Traditionen einhalten, aber im Herzen stimmt's nicht. Nach der Herzenshaltung und der rechten Gesinnung gegenüber Gott haben sie nicht gefragt. Und das ist die Gerechtigkeit, die wir eigentlich brauchen. Wir brauchen diese Gerechtigkeit, um in Gottes Reich hineinzukommen, nämlich die vollkommene Gerechtigkeit Christi, die uns im Glauben zugerechnet wird. Und diese Gerechtigkeit empfangen wir im Glauben an Jesus Christus. Darauf, dass wir uns auf ihn vertrauen, auf ihn verlassen, der für uns die Gerechtigkeit erwirkt hat. Nicht dadurch, dass wir Gottes Gesetz aus eigener Kraft befolgen. Paulus denkt da mal ganz intensiv drüber nach im dritten Kapitel im Philipperbrief, weil er war Pharisäer, er kannte diese Einstellung, er kannte diese Gesinnung. Er hatte das in jungen Jahren vollkommener versucht zu leben, als alle anderen, sagt er. Und dann sagt er in Kapitel Philipper 3, Vers 9, ich habe nicht mehr meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Das ist die Gerechtigkeit, die wir brauchen. Nicht die, habe ich gut gemacht, wird vor Gott schon gelten, sondern diese zerbrochenen Herzen vor Gott, die sich mit Demut umkleiden und Christus ergreifen, weil er unsere Gerechtigkeit ist, unsere vollkommene Gerechtigkeit. Und das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt. Keine selbstgemachte Selbstgerechtigkeit, wie sie die Pharisäer anstreben. Und wenn wir so im Glauben Jesus Christus und seine Gerechtigkeit empfangen und Kinder des neuen Bundes sind, dann schreibt uns Gott sein heiliges Gesetz aufs Herz, damit wir im Glauben an ihn leben und sein Gesetz auch gerne befolgen. Und das übertrifft die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten bei weitem. Gottes Wort bleibt, verkürzt es nicht und fügt ihm nichts hinzu. Gottes Wort bleibt. Und liebe Geschwister, lasst uns an diesem sicheren Felsen festhalten und unseren Glauben allein auf Gottes Wort gründen. Lasst uns darauf achten, dass wir in allen Punkten das ernst nehmen und nicht das geringste Gebot verachten oder für ungültig erklären oder einfach ausklammern. Die 10 Gebote haben 10 Gebote, nicht 9. Lass uns davor darauf Acht haben, dass wir nichts davon weglassen. Aber vielleicht haben wir auch als solche, die Gottes Wort ernst nehmen und lieben, oft eher eine Neigung in der anderen Richtung. Dass wir die Gefahr vielleicht eher ähnlich spüren wie bei den Pharisäern. Dass wir bestimmte Erwartungen haben, wie man doch auch Dinge zu tun hat, wie es auszusehen hat. Und so auch im Laufe der Zeit unsere Traditionen aufbauen, die wir voneinander erwarten. Weil wir denken, das sei jetzt eben so, obwohl es vielleicht gar nicht so in der Bibel steht. Lasst uns auch hier achtsam sein, dass wir allein an Gottes Wort festhalten und nicht unbiblische Traditionen hinzufügen. Es sind zwei Richtungen, aus denen Gefahr droht. Etwas wegzulassen, etwas hinzuzufügen. Und vor beiden müssen wir uns hüten. Und lasst uns doch an dem unverfälschten Wort Gottes einfach festhalten. An diesem Wort, wie wir es im Alten und Neuen Testament finden. Denn allein die Schrift hat in dieser vergänglichen, in dieser wechselhaften, in dieser unsteten Welt auch Bestand. Hierauf können wir bauen. Und dieses Gottes Wort allein bietet uns diesen festen Halt, den wir in dieser Welt brauchen. Im festen Vertrauen auf dieses Wort wird Gott uns und unseren Charakter formen. Wie wir es hier in Matthäus 5 in den Seligpreisungen finden, wo in den ersten Versen der christliche Charakter in den ersten 12 Versen eigentlich so intensiv beschrieben wird. Wie sieht ein Christ eigentlich aus? In diesem festen Vertrauen auf das Wort werden wir auch Salz und Licht für diese verlorene Welt sein, wie es dann in Vers 13 bis 16 heißt. Und in diesem festen Vertrauen auf Gottes Wort können wir auch Bestand haben. In dieser Zeit, mit all ihren Veränderungen, mit all ihrem Wechsel, in diesem festen Vertrauen auf Gottes Wort können wir auf Felsen bauen und in den Stürmen dieser Welt überstehen. Denn Gottes Wort hat Bestand. Es wird nicht vergehen. Das Alte und das Neue Testament bleibt. Und so will ich euch ermutigen, an diesem Wort festzuhalten. Und vielleicht auch ganz praktisch in dieser Zeit. Es beginnt bald ein neues Jahr. Wir haben einen Bibelleseplan, den viele in der Gemeinde lesen. Es ist eine Ermutigung, sich gegenseitig darin auch zu ermutigen. Wer es vielleicht noch nicht tut und im Januar mit einsteigen möchte, im zweiten Jahr dann einfach anfängt. Lasst uns gegenseitig anspornen und ermutigen, Gottes Wort zu lieben, zu befolgen, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, nichts davon weglassen, nichts gering achten und Christus darin sehen. Denn er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er hat uns mit Gott versöhnt. Wie wunderbar ist das. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger und ewiger Gott, du hast gesprochen im alten Bund durch die Propheten, durch das Gesetz und zuletzt durch deinen Sohn. Und so haben wir dein Wort, das irrtumslos und unfehlbar und unerschütterlich feststeht. Wir können mit Zuversicht und Gewissheit unseren Glauben darauf gründen. Mag er angefochten sein durch eine Welt, die neue Erkenntnisse hat in der Wissenschaft, neue Vorstellungen in der Moral und vom Leben. Aber dein Wort bleibt bestehen. Es ist fest und sicher. Und dafür wollen wir dir von Herzen Dank sagen, Herr, dass du uns dieses Wort gegeben hast. Ja, dass du in dieser Blaupause des Alten Testaments uns gezeigt hast, auch was durch Christus geschehen ist, worin die Erlösung besteht. Dass du, Jesus Christus, unser Opferlamm bist, unser vollkommener Sühnopfer, der du uns mit Gott, dem Vater, versöhnst. Und dass wir heute im neuen Bund, wenn auch in anderen Formen, doch auch verstehen dürfen, was hier geschehen ist. Und so hilf uns, an diesem deinem Wort festzuhalten. Dass wir es nicht gering achten und Dinge weglassen und überblättern, aber auch nichts hinzufügen, sondern es so nehmen, wie es ist. Als einen sicheren Leitstern, als ein Licht auf unserem Weg. Und so gib uns Gnade dazu, Herr, in Treue daran festzuhalten, um dich dadurch zu verherrlichen. Amen.